Ja, Astor, hallo.
Hallo, Klops.
Weiter geht's mit der nächsten Folge. Nachdem, sag ich mal, andere Termine gescheitert sind, habe ich wieder auf das gute und alte Vertraute, auf den guten und alten vertrauten Gesprächspartner zurückgegriffen. Heute wollen wir uns ein bisschen über Open Source Softwareentwicklung und die Methoden dort unterhalten. Da bist du ja recht aktiv.
Naja, im Kleinen.
Im Kleinen? Erzähl mal, was du so machst.
Na, wenn ich was programmiere, dann finde ich, also beim Programmieren hat man natürlich immer so einen Anspruch, dass es gut sein muss. Immer eigentlich. Und ich finde, man sollte ganz oft seine Dinge veröffentlichen, weil es sind so viele Internetbenutzer draußen. Irgendjemanden wird es schon nutzen.
Ja, aber also du programmierst quasi recht viel am Tag und veröffentlichst das auch alles, ja, in solchen Open-Source-Projekten, oder?
Naja, alles gleich nicht, aber vieles schon.
Was machst du da beispielsweise?
Ja, eins meiner letzten Projekte waren eine Library, um mit einem Memcached-Server zu sprechen, für Ruby. Nennt sich Remcached.
Okay, also es gab einen Server schon, diesen Memcache-Server.
Was macht der? Den nutzen auch ganz viele. Der hält einfach eine Datenbank im Speicher.
Okay. Und du hast für den eine Bibliothek geschrieben, dass Ruby, sag ich mal, dass Ruby-Programmierer diesen Memcache-Server besser ansprechen können.
Genau. Und das im asynchronen Weg, nämlich mit Ruby Event Machine.
Okay. Und das hast du gemacht, weil du das selber brauchst, oder?
Genau, weil ich das selber brauche. Und ich brauche das mit möglichst viel Flexibilität, was man bei den anderen Bibliotheken noch nicht hatte.
Das heißt, du hast erstmal geguckt, was gibt es?
Genau.
Und wie viel Zeit hast du dir dafür genommen?
Naja, so ein halbes Stündchen mal geschaut. Was gibt's für Ruby Event Machine und was kann ich damit so tun? Und dann hatte ich noch so einen speziellen Anspruch, dass ich ein anderes Protokoll spreche, weil das weniger Last auf dem Server erzeugt. Memcached ist so ein Ding, was man irgendwie an zentraler Stelle hat. Und ganz viele Clients reden dann damit.
Ja. Okay, also da hast du eine halbe Stunde geforscht über die Arten, wo du geguckt hast, können wir ja gleich vielleicht nochmal sprechen. Auf jeden Fall hast du nichts gefunden. Und dann hast du dich entschieden, selbst da ranzugehen.
Genau.
Wie fängt man da an? Was hast du über ein Vorwissen über diesen Server schon gehabt? Oder?
Ja klar, ich habe gewusst, was der so macht für mich. Und
also welche Dienste der leistet, oder wusstest du schon genau?
Ja, so ein bisschen wusste ich schon, was der so ganz speziell für mich macht. Und dann musste ich aber noch ein bisschen die Protokollspezifikation lesen.
Ja.
Die habe ich aber auch beim Coden selbst gelesen.
Die hast du beim Programmieren gelesen?
Genau.
Okay, das heißt, wo war diese Spezifikation, die Protokollspezifikation, kommt die von dem Server selber?
Ja, die haben die Leute geschrieben.
Die haben die Leute geschrieben. Und das ist in der Dokumentation irgendwie hinterlegt.
Da gibt es auf Google Code, hat ja jedes Projekt ein Wiki, und da gibt es eine Wiki-Seite zur Protokollspezifikation.
Okay. So, und dann bist du da rangegangen und hast bisher angefangen zu lesen, hast du ungefähr, ach, das und das muss ich implementieren, und dann bist du auch direkt rangegangen zu coden, oder wie gehst du da vor? Machst du dir erstmal eine Papierskizze, oder?
Na, in dem Fall sollte die Software verlässlich sein und trotzdem flexibel, also habe ich erstmal Tests geschrieben.
Verlässlich heißt was in diesem Fall?
Zum Beispiel, also verlässlich im Sinne von Fehlertoleranz. Zum Beispiel will ich, wenn die Verbindung zum Server unterbrochen ist, trotzdem eine Antwort haben.
Ja.
Und mit der dann speziell umgehen.
Okay. So, okay, dann du willst diese Verlässlichkeit haben. Jetzt nochmal die Frage, hast du denn direkt angefangen zu programmieren, oder?
Ja, also ich habe Testcases geschrieben. Ah, okay. Das Ding ist ja noch nicht so groß, von daher hat man da halt ein Client-Objekt, und darauf kann man die Befehle ausführen, die man dem Server schicken will.
Okay, das heißt, du denkst erst nach, was will ich alles haben, schreibst da dann die Testcases und machst da die Entwicklung drauf.
Genau.
Das nennt man ja den Test-Driven Development, ist richtig?
Genau, testgetriebene Entwicklung.
Genau. Okay. Irgendwie, dass du dir jetzt vorher was aufmalst oder aufschreibst, sogar auf Papier oder so?
Nein, mache ich extrem selten.
Warum?
Es ist nicht wert für so kleine Dinge.
Wie lange hast du insgesamt da an der Sache programmiert?
Ja, so einen Tag. Also ich tue mich mit Zeiteinschätzung immer sehr schwer.
Okay. Das ist gefährlich, oder?
Ja.
Okay.
Bei größeren Projekten, das hast du mir im Vorfeld schon angekündigt, dass du nach größeren Projekten fragst. Mhm. Ich glaube, dann teilt man das so auf, dass man wirklich die kleinen Teile ja in sich geschlossen hat. Und diese kleinen Teile sind dann gut von ihrer Architektur und dann wird das Gesamtsystem auch ganz gut.
Okay. Gut, dann hast du da programmiert, dann hat das ungefähr deine Ziele Erfolg, also Ziele erreicht, sagt man, genau.
Ja, primär schon. Dann sind mir aber hier und da noch ein paar Dinge aufgefallen und dann im Testbetrieb hat es auch nochmal gekracht. Mhm. Und mittlerweile bin ich da bei Version 0.4.1.
0.4.1. Und wie entscheidest du, wann es einen Versionssprung gibt und wann nicht?
Das mache ich einfach, wenn ich jetzt eine neue Version benutzen will. Und die Korrekturen da drin nicht irgendwie Dokumentation sind, sondern wirklich Dinge, die man im Einsatz braucht.
Okay. Und dann programmierst du und dann lädst du das direkt irgendwie ins Internet oder?
Ja, genau.
Bleibt das erstmal auf deiner Festplatte geheim?
Da gibt es diese wunderschöne Plattform GitHub für das Git-Versionskontrollsystem. Und dort kann ich mit einem Klick mir so ein neues Projekt anlegen. Mhm. Repository heißt das in dem Falle, weil es ja um Versionskontrolle geht. Und kann dann dahin pushen. Und wenn Leute mich dort verfolgen, ist so ein richtiges soziales Netzwerk, dann sehen die, wohin ich was pushe, was ich für Projekte erstellt habe, was ich sonst so tue. Mhm. Wenn die Leute das interessant finden, dann klicken die auf Follow und sehen dann immer, was in dem Projekt passiert.
Okay, das ist ja also, ich habe da mal eine Weile zugeguckt bei deinen Commits. Da geht ja auf jeden Fall schon einiges hoch und runter.
Ja, also...
Da sehe ich ja nicht, aber hoch zumindest.
Mhm. Ich sehe dann auch immer, wie viele Leute da ein Projekt zugucken und ich denke mal so, ab 10 Leuten wird es schon echt interessant für die Welt.
Wieso, inwiefern meinst du das? Wieso?
Naja, es klickt immer mal einer auf Watch oder Follow.
Mhm.
Wenn es aber wirklich eine Menge Leute tun, dann kann man da schon ein gutes Gefühl dabei haben.
Okay, also das ist schon, also ist eine Art von Selbstbefriedigung auch für dich, die du...
Ja. Hast du das Selbstbewusstsein.
Weißt du irgendwo, wo deine Projekte eingesetzt werden?
Habe ich jetzt nicht so sehr im Kopf.
Interessiert dich auch nicht so,
oder? Na doch, es ist doch schon schön zu wissen. Ich glaube, das Yahoo Fire Eagle Projekt benutzt XMPP4R, das ist die Jabber Library für Ruby.
Mhm, cool. Und die hast du auch irgendwie quasi im Alleingang gemacht, oder?
Nee, die hat ein netter Franzose namens Lukas Nussbaum angefangen.
Mhm.
Und ich habe dann da ab und zu was beigesteuert. Also dazu richtig regelmäßig. Und dann meinte er irgendwie, ich habe keine Zeit mehr, du bist jetzt Project Leader. Und ja, da habe ich das ein bisschen weiter betrieben und da kam auch immer echt viel Input von anderen Leuten.
Mhm. Das heißt, andere Leute haben sich an deinem Projekt beteiligt,
genau.
Noch mehr dazu gehackt, okay.
Wir haben das dann auch auf GitHub verschoben, das war vorher in einem Subversion-Repository und dadurch gab es nochmal eine Menge mehr Leute, weil man da halt einfach sehr leicht beisteuern kann.
Ja.
In letzter Zeit, also eher in den letzten Jahren, habe ich mich dann weniger drum gekümmert und er hat das Projekt wieder ein bisschen zurückgeholt zu sich und kümmert sich jetzt wieder selbst um die Releases.
Ja, und als du da jetzt Project Leader warst und es gab andere Leute, die da contributed haben, also contribute sagt man ja eigentlich immer, wenn andere Leute da beigetragen haben, haben die sich vorher mit dir abgesprochen, was die beitragen oder gab es da irgendwie ein Forum oder gab es da irgendwie eine To-Do-List?
Eine Mailingliste. Es gibt auch einen Bug-Tracker.
Mhm.
Aber es kommt eher spontan, weil die Leute halt wirklich was brauchen und das Projekt ist so klein, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass...
Klein, was heißt jetzt, wie viele Zeilen Code sind das?
Oh, das ist schwer abzuschätzen. Vielleicht 10.000?
10.000 Zeilen ist bei dir klein, okay.
Oder auch weniger. Ja. Also zwischen 1.000 und 10.000 würde ich schätzen. Ja, und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute am selben Feature arbeiten, ziemlich klein.
Ja.
Bei größeren Projekten hat man dann so Verantwortungen, aber naja, es ist halt Open Source, da ist niemand verpflichtet wie bei einem Job.
Ja. Also das würde ich, glaube ich, bei größeren Projekten trifft das dann ja auch nicht mehr zu, ne? Aber.
Ja, da stecken ja oft Firmen dahinter.
Okay, nein, das stimmt.
Ich sehe es auch selbst, ich habe einen Job, wir benutzen da extrem viel Open Source, geben auch unsere Änderungen öfters frei.
Ja.
Und das ist sehr, sehr reich, was da an Input kommt.
Also quasi, dass die Firmenprojekte aus der Gemeinschaft auch noch irgendwie unbezahlte Mannstunden kriegt quasi, ja?
Genau.
Aha. Ja, aber ich meine, wie koordiniert man denn sowas am besten? Irgendwie, wenn andere Leute ein Feature beitragen oder irgendwie was verändern? Und dann schreiben die dir eine E-Mail oder dann.
Genau. Mhm. Ja, genau. Also bei Kleinstprojekten, so wie eben dieses Rempecht, da gibt man einfach seine E-Mail-Adresse an, dann kommt da mal was. Oder auf GitHub sieht man, die Leute haben das geforkt, also gegabelt, ihr eigenes Repository dann. Und da kann man dann schauen, was die so gemacht haben, beziehungsweise sie senden einem explizit so einen Pull-Request.
Ja.
Das ist letztendlich dann aber auch eine E-Mail.
Okay.
So, und wenn die Projekte dann ein bisschen größer werden, fängt man an, Mailinglisten einzurichten.
Okay, jetzt hast du so eine E-Mail bekommen und dann, sag ich mal, ich habe da die und die Änderung gemacht, steht da drin. Da und da liegt irgendwie der Patch dazu, das ist irgendwie dann so ein Diff.
Genau.
Relativ einfachen Unix-Befehl, den man da benutzen kann.
Und das wird dann an die E-Mail angehangen?
Oder es wird an die E-Mail angegangen oder eine URL angegeben, wo du es runterladen kannst. Okay. So, und dann patchst du das rein und dann guckst du, musst ja den Code auch nochmal durchlesen, wenn du
bist. Natürlich, natürlich.
Also, das heißt, bleibt schon wieder auch recht viel Arbeit an dir hängen, wenn du.
Ja, das ist aber ein kleiner, sehr kleiner Bruchteil von dem, was ich an Arbeitsaufwand hätte, wenn ich das selbst tun würde.
Okay. Also für dich geht Code lesen wesentlich schneller als Code selber produzieren.
Ja, das ist auch ein Stück Übung, was da drin steckt. Aber man hat ja, wenn man Open Source einsetzt, immer die Möglichkeit, Source zu lesen. Und das sollte man auch tun.
Ja, ne? Also und da ist auch die beste Möglichkeit, um da reinzukommen, ist dann auch wirklich zu lesen und zu üben und zu praktizieren. Ja, da gibt es irgendwie nicht irgendwie.
Genau, und dann mal ein bisschen was einbauen, hier mal eine Ausgabe von ein paar Variablen. Und dann sieht man, was so abgeht in dem Projekt. Mhm. Aber am schönsten ist natürlich, wenn es völlig offensichtlich ist, was das Programm tut. Mhm. Dann hat man auch schon viel gelernt.
Ja.
Nämlich, wie man ein Programm sauber organisiert.
Sauber organisiert und sauber schreibt, ja, das stimmt. Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel dran. Ne? Das kann einem dann auch, sage ich mal, ein bisschen Dokumentationsarbeit ersparen, wenn das Projekt quasi gar keine Dokumentation braucht, weil es so cool ist.
Ja. Also, ich mache ja ganz viel so Bibliotheken. Da ist es schon so. Wenn es aber jetzt um Endbenutzerprogramme geht, sollte man dann schon irgendwie eine Webseite mit Screenshots haben, vielleicht noch ein Wiki dazu.
Ja. Okay, dann haben wir gesagt, wie das im Kleinen geht. Da hast du gesagt, es gibt noch die Mailingliste. Gibt es da noch irgendwelche anderen Arten und Weisen, sag ich mal, wie die Community sich so organisiert, wie man.
Viele Projekte haben auch Chaträume.
Mhm.
Aber das ist natürlich, gerade wenn man jetzt so viele kleine Projekte macht, das frisst dann ganz schön Zeit, da irgendwie mit drin rumzulesen.
Ja.
Also E-Mail ist wirklich das Mittel der Wahl.
Ja.
Instant Messaging ist auch okay, aber man hat halt nicht immer wirklich Zeit.
Ja.
So, also man hat nicht die Zeit, sich jederzeit um alle Anliegen zu kümmern.
Okay.
Man schiebt dann schon mal was eine Woche auf, hängen ja keine Deadlines dran.
Ja.
Es sei denn natürlich, man hat jetzt irgendwie so Projekte wie Debian, wo jemand sagt, release mal hier noch vor Ende des Monats, weil da kommt dann irgendwie ein neues Debian-Release und da wäre es doch schön, wenn es mit drin wäre.
Hm. Okay. Gibt es irgendwo welche Distribution, wo irgendwelche Sachen von dir mit drin sind?
Ja, natürlich. Bei Debian und Ubuntu ist ja fast alles, also fast jedes Open-Source-Projekt da draußen ist da in Paketen.
Ja.
Oh, du kannst einfach sagen, apt-get install.
Und die Pakete, wenn da jetzt irgendwie deine Ruby-Library irgendwie für Java auch in den Paketen angeboten wird, bietest du selber auch dann die Pakete an oder gibt es da irgendwie...
Nein, darum kümmere ich mich nicht.
Wer macht das denn?
Das machen die Leute von der Distribution.
Die sagen, okay, ah, hier, genau. Du bist jetzt dafür zuständig oder weißt du, wie das funktioniert?
Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, der Erste, der so ein Paket macht, ist dann da Maintainer und kann da zumindest ein bisschen was hin und her schieben. Mhm. Ist natürlich auch immer da die Frage des Vertrauens und den digitalen Signaturen. Was ich aber tue, ist, besonders bei Ruby-Projekten veröffentliche ich die sogenannten Gems. Aha. Das sind so das Ruby-Paketsystem und da kann man halt dann einfach sagen, Gem install XMPPFR zum Beispiel.
GEM geschrieben, ne?
Genau.
Genau. Das ist so wie CPAN auf Perl.
Exakt.
Ja.
Oder Cable bei Haskell oder für Python gibt's Egg.
Keine Ahnung, ja.
Auf jeden Fall wird das nicht so gern gesehen von den Distributionsleuten, weil das ist halt so eine Sache, die muss man separat von der Distribution updaten.
Okay.
Und es ist so eine kleine Inkonsistenz. Dafür hat man es halt unabhängig von der Distribution überall verfügbar.
Ja.
Und das ist der eigentliche Wert für uns.
Ja. Und wenn du dich jetzt irgendwo beteiligst, hast du dich jetzt spezialisiert auf eine Sprache oder bist du da, also sag ich mal, du hast ja eben schon hier ein paar Sprachen erwähnt, du bist ja jetzt jemand, der auch so ein bisschen, das weiß ich von dir, in Programmiersprachen verliebt ist.
Hm. Ja, na, ich versuche öfters mal neue zu lernen. Mhm. Und manche Sprachen tue ich mir nicht wirklich freiwillig an, wie Java oder C. Manchmal ist es dann halt doch notwendig, wenn man da gern was hätte. Ja, und dann macht man halt mal einen kleinen Patch.
Okay.
Also mir geht's insbesondere darum, hier in dieser Sendung die Leute zu ermutigen. Macht doch kleine Dinge, weil da draußen sind mittlerweile über 1 Milliarde Internetbenutzer. Mhm. Und wenn jeder irgendeinen kleinen Patch immer mal macht, dann gewinnt das noch viel mehr an Fahrt.
Ja.
Statt wenn man nun die paar tausend Open-Source-Entwickler hat, die man
bisher
hat. Außerdem will ich noch rüberbringen, dass die Leute wirklich ihre Software veröffentlichen sollen. Also ich höre dann oft das Argument, ja, er muss noch aufgeräumt werden und dann wird es ja sowieso nie was. Mhm. Aber gerade weil es irgendjemanden was nutzen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit nicht zu gering, dass irgendjemand anderes sich um das Aufräumen kümmert.
Okay, also das heißt, du würdest auch unaufgeräumten Code veröffentlichen?
Ja.
Hast du dann nicht auch eine gewisse Scham, irgendwie bloßgestellt zu werden, weil der Code-Style nicht gut ist oder weil du einfach nicht genug weißt, wie man, also es gibt ja auch immer Konventionen, an die man sich halten muss. Und
aber man bekommt ja Feedback und lernt dadurch.
Ja, also du denkst, der Lerneffekt ist wesentlich cooler als sozusagen...
Genau.
Aha. Weil zum Code veröffentlichen unter seinem Namen, das ist ja wie eine eigene Facebook-Seite haben. Können die Leute über Jahre lang nachvollziehen, was hat der gemacht, wo hat der hier Mist gemacht oder...
Genau, aber man kann nicht sehen, mit wem ich mich abends auf ein Bier getroffen habe. Und das ist ja bei Facebook eher das Problem.
Ja. Vielleicht kann man das ja auch mal sagen. Du hast ja da auch schon relativ viel... Also relativ positives Feedback bekommen, einfach weil es diesen guten Fingerabdruck war, dass es da irgendwie sogar Job-Offers gab.
Genau.
Na, das ist schon ziemlich gut, ja.
Genau. Das aber dann fast immer bei Projekten, die in jüngster Vergangenheit lagen.
Mhm.
Also die Leute sehen halt, was man so macht und dann kriegt man ein Angebot.
Ja.
Und nicht irgendwie, du hast dich jetzt seit 15 Jahren mit Unix beschäftigt.
Ja.
Du bist unser Mann.
Okay.
Du hast hier dieses Ding gemacht.
Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass du zuerst, bevor du die Library selber geschrieben hast, eine halbe Stunde gesucht hast. Wo hast du da gesucht? Wie hast du gesucht? Gibt es da irgendwelche...
Ja, Google natürlich.
Ja, benutzt du, gibt es da irgendwie ein spezielles Suchtool? Ist dieses Google Code, ist das wesentlich besser, um irgendwas zu finden, oder...
Das benutze ich, wenn ich nach ganz bestimmten Codefragmenten suche, wie ich jetzt irgendwas Spezielles tue, wie ich eine Library dazu bekomme, irgendwas Bestimmtes zu machen.
Ja.
Da benutze ich diese Google Code Search.
Ja.
Vor allem, weil man da mit Regular Expressions und suchen kann und die Sprache angeben kann.
Ja.
Das finde ich sehr hilfreich.
Ja. Wie, was suchst du denn jetzt irgendwie, wenn du jetzt mit der LibABC irgendwie...
Genau sowas. Also in letzter Zeit habe ich es gerade nicht benutzt, deshalb habe ich jetzt auch kein konkretes Beispiel. Mhm. Aber eben genau, wie mache ich mit LibABC dies und das?
Genau, und dann gibst du einfach mal LibABC da ein, oder?
Oder ich will jetzt einen bestimmten Algorithmus implementieren, zum Beispiel Rot-Schwarz-Bäume.
Ja.
Und da schaue ich dann zuerst mal auf Wikipedia.
Ja. Inwiefern guckst du erstmal, wie haben es andere gelöst, bevor du dir selber Gedanken machst? Oder machst du dir erstmal selber Gedanken und dann guckst du vielleicht danach, wie es andere gelöst
haben? Ich mache mir zu schnell selber Gedanken und da kommt dann dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Also man macht es lieber selbst, weil dann hat man es am besten im Überblick.
Ja.
Hilft dann aber nicht weiter anderen Projekten. Und das ist immer ein bisschen schade. Also ich versuche das zu vermeiden, wenn es geht.
Mhm.
Aber ich tendiere noch viel zu stark dazu, das selbst zu tun.
Ja.
Wahrscheinlich hätte ich auch diese Memcached-Library. Da gibt es schon in der Ruby Event Machine selbst einen Teil. Der hat aber nicht dieses spezielle Protokoll gesprochen und hat nicht so die Möglichkeiten, die ich suchte.
Ja. Und die dann abzuändern, wäre zu aufwendig gewesen.
Genau. Außerdem war das in
C++. Ach so. Okay, der macht eine Ruby-Library in C++.
Ja.
Okay.
Ja, also wenn man mit dem Betriebssystem interfacen will,
ja,
dann muss man schon Low-Level gehen.
Okay. Na, da habe ich zu wenig Ahnung, was Ruby da bietet und was nicht. Aber vielleicht noch bei Google. So, dann benutzt du das normale Google, dann tippst du mal irgendwie deine zwei Suchworte da ein. Oder drei Library,
Ruby. Wenn mir Google nicht hilft, dann gibt es da noch das Social Bookmarking bei Delicious.
Mhm.
Dann gibt es da noch viele andere Seiten. Da ist die Zentralität nicht so gut. Diese Sachen werden dann aber auch oft von Google gefunden.
Ja.
Und dann natürlich noch so die Source-Seiten wie GitHub. Die werden aber auch von Google gefunden.
Ja.
Also ich denke, wenn man da ein paar Suchmaschinen bemüht und dann vielleicht noch so seine Lieblingssuchtools hat,
ja,
ist man schon gut bedient.
Okay, also aber Google, sagst du, ist quasi das dein Lieblingssuchtool nach wie vor da in diesem, ja, Bereich. Okay.
Man muss sich halt überlegen, was für Begriffe man eintippt,
mhm,
und da ein bisschen variieren.
Aber die Erfahrung kriegt man dann auch mit der Zeit oder gibt es da irgendwelche?
Natürlich.
Ja, irgendwie, wenn man Mailinglisten liest, vielleicht Google mal hier nach, Google mal danach.
Ja, das ist auch überhaupt nicht zu unterschätzen, die Hilfe von Freunden. Also ich helfe da ganz gerne Leuten, und wenn ich jetzt eine konkrete Frage zu was habe, wo sich ein Freund von mir gut auskennt, dann schießt der sofort los. Und das Feedback ist natürlich wesentlich besser als bei Google.
Ja, naja, das stimmt schon, ne? Aber gerade wenn man da am Anfang ist oder so, dann hat man vielleicht auch noch die Connections nicht. Und da sind ja auch viele so drauf. Erstmal.
Naja, das ist eher weniger, dass ich irgendwie Leute frage, die sich ganz speziell damit auskennen, sondern eher ganz normale Freunde, wo ich weiß, die haben sowas schon mal gemacht.
Naja, klar, aber ich meine, gerade wenn man.
Zum Beispiel SQL, da frage ich immer sofort den Sven.
Genau, okay, ne, das klar, aber weil du den Sven kennst. Aber also mir ging das früher so, wenn ich dann irgendwo angefangen habe zu programmieren, da war ich halt der Einzige im Dorf in meinem Alter.
Mhm.
Da konnte ich niemanden groß fragen. So. Und dann bin ich halt losgezogen und schön das Internet gefragt, zum Teil auf Mailinglist. Naja, die Fragen gibt es denn heute noch. Das ist mir in so einem Teil auch schon noch ein bisschen unangenehm. Ne?
Ja, aber wenn jemand danach sucht und das findet und er sieht, das ist irgendwie 10 Jahre zurück, dann ist es doch okay.
Ja, ja, na, also ich bemühe mich jetzt auch nicht unbedingt, das rauszukriegen, aber ist halt am Anfang alles nicht so leicht.
Klar, fängt halt jeder mal an.
So, angenommen, okay, jetzt hast du, was du auch gemacht hast, du hast einen Patch geschrieben für IRSI, den habe ich gestern...
Nicht für IRSI, sondern für das XMPP-Plugin.
Ist richtig, für das XMPP-Plugin für IRSI, über XMPP, da haben wir ja in der ersten Folge schon drüber gesprochen, ausgiebig. Da bin ich auch auf dieses Plugin da gestoßen worden. Ich habe mir das gestern mal angeguckt, das sind ja quasi nur 5 Zeilen, die da geändert worden sind, oder 10 vielleicht. Die Änderung ist jetzt gar nicht so schwer, aber dennoch muss man ja erstmal die Stelle finden, wo man überhaupt patchen möchte. Ja?
Genau, also mir ging es in dem Fall darum, dass Irsi keine Presence sendet.
Irsi, erstmal vielleicht erklären wir nochmal,
genau, was dieses Irsi ist. Ein Chat-Client, speziell für IRC.
Genau.
Und wir wollten das gern für Jabber haben, so dass wir in den Jabber Multi-User-Chats genauso bequem von der Konsole aus chatten können, wie in IRC-Channeln. Ja, und das konkrete Problem war, dass sich das Irsi ganz normal am Jabber-Server angemeldet hat. Damit war man online und hat auch alle Nachrichten bekommen. Was sie eigentlich wollte, ist nur in dem Channel online zu sein und sonst für niemanden. Damit ich auch nicht von jedem Nachrichten bekomme, die ich eigentlich auf meinem normalen Desktop Jabber-Client haben will. Denn dort chatte ich halt normal und das Irsi läuft sonst immer. Also es läuft wirklich immer im Screen.
Genau, so. Genau. Und jetzt hast du das Plugin hast du schon vorher benutzt. ESI fandst du einen guten Client, also kenne ich viele Leute, die ESI toll finden. Und das XMPP-Plugin nicht so.
Ja, das basiert auf einer zu alten XMPP-Library. Müsste man wahrscheinlich sehr viel umschreiben.
Um was zu machen?
Damit es mal toller wird.
Okay, damit es toller wird. Aber du fandest es, sag ich mal, toll genug, um es weiterhin zu benutzen.
Genau.
Vor allen Dingen, um den Client weiter benutzen zu können. So, dann hast du dich entschieden, aber ich möchte diese Presence Notification irgendwie.
Genau, also das Stichwort ist Presence und da habe ich einfach mal grep angeworfen und nach Presence gesucht.
Im Plugin-Code.
Im Plugin-Code.
Ja.
Also meine Lieblingskombination ist da grep-ri für rekursiv, alle Verzeichnisse und case-insensitive.
Und dann noch Collar.
Ja, das auch.
Und dann, okay.
Es gibt aber einen ganz tollen Grep-Ersatz, den ich leider noch nicht benutze, den nennt sich Ack.
Ja, ja, den habe ich auch vor ein, zwei Jahren mal kennengelernt. Da war er gerade ganz im Hype irgendwie. Und Sven benutzt das, ne? Das ist ja so viel schneller und cooler und.
Schnelleres Greppen, wow.
Ja. Naja, ich benutze es auch nicht. Also ich habe mir das mal probiert, eine Weile anzugewöhnen, aber es hat sich dann irgendwie für mich nicht gelohnt.
Naja. Ja, das ist auch so ein Problem, wenn man irgendwo hinkommt, dann hat man seine Einstellungen nicht.
Ja, ja. Aber da habe ich jetzt was Cooles, muss ich sagen. Ich habe meine Einstellung ins Internet mir gestellt. Und wenn ich irgendwo bin, dann muss ich die einfach nur schon runterladen.
Wo kann ich die runterladen?
Das sage ich nicht. Da sind auch ein paar confidente Daten drin. Also sind auch verschlüsselt, aber ich habe sie halt schnell im Zugriff und kann quasi schnell damit arbeiten. Ne? Das ist halt der Vorteil bei so Kommandotools. Ne?
Ja, sehr vorbildlich, aber meistens geht es ja noch weiter, wie zum Beispiel dort, wo ich studiere, sind nicht genügend Emacs-Modes installiert.
Ja, das hat man, vielleicht sollte man ja nicht Emacs benutzen.
Doch.
Gut. Also das heißt, Emacs ist auch ein Tool deiner Wahl.
Ja.
Benutzt du irgendwelche anderen also Emacs sollte man vielleicht nochmal erklären vorher, ist ein Editor. Einer der beiden großen, sag ich mal, die sich seit eh und je bekriegen auf Unix.
Also ich habe ganz lange Vim benutzt.
Ja.
Den VI Improved. Was mich zu Emacs gebracht hat, ist die sehr gute Unterstützung für Sprachen wie Lisp, Erlang und Haskell.
Ja.
Dann, was mich super angeturnt hat, war die automatische Syntax-Einrückung.
Ja, gibt's das bei Vim nicht?
Nicht so cool.
Okay.
Also die ist einfach mal immer richtig.
Ah ja.
Ja, und dann das Jonglieren mit mehreren Dateien gleichzeitig geht wesentlich bequemer, finde ich. Und die Hilfe ist auch besser.
Okay.
Also Vim hat eine ganz lange Hilfe, aber mit der bin ich nie klargekommen.
Okay. Das heißt, du benutzt quasi grep und Emacs.
Genau. Und Git.
Und Git, okay, das sind deine drei Tools und mit denen kriegst du schon irgendwie das hin, was du machen möchtest. Inwieweit unterstützen die dich denn? Okay, grep, das ist um quasi Text und reguläre Ausdrücke. Das sind also Muster, Textmuster in Dateien zu finden.
Also ich benutze es ganz primitiv, wie gesagt. Ich suche da immer nur nach Strings. Und weil ich suche halt wirklich immer nach Stichworten.
Ja.
Ansonsten, wenn ich da gar keinen Erfolg habe, dann schaue ich halt mal in den Code von vornherein, wie startet der oder suche da halt ein paar Anhaltspunkte und habe dann da den bestimmten Methodenaufruf oder so oder wie da etwas bezeichnet wird, was ich suche und danach greppe ich dann als nächstes.
Ja.
Und dann gehe ich wieder zurück zu Emacs und schaue.
Okay, und inwiefern kann ich Emacs unterstützen? Also okay, du hast gesagt, die macht dann Einrückung richtig. Ja, das ist vielleicht...
Ja, ich benutze ihn als Texteditor.
Mehr nicht.
Genau.
Also irgendwie gibt es ja noch irgendwelche Sachen wie Autocompletion oder in objektorientierten Sprachen, dass dir denn von einer Klasse gleich die verfügbaren Methoden anzeigt oder so. Benutzt du sowas? Brauchst du sowas? Oder?
Brauche ich recht wenig. Brauche ich wirklich recht wenig.
Okay.
Also wenn man fit in der Sprache ist, dann...
Naja, aber gerade wenn du dich, sag ich mal, in neue Projekte einliest, da weißt du ja noch nicht genau, wie die Klassen sind.
Wäre durchaus vom Vorteil.
Aber
benutze ich nicht.
Persönlich nicht. Okay, ja. Okay.
Also andere Leute unterstützt das bestimmt sehr gut. Wäre jetzt eine sehr große Umstellung für mich.
Okay. Na, ich habe das oft, wenn ich dann irgendwelche Defines habe in C oder so, dann gucke ich halt schnell, wie die definiert sind. Und da unterstützt mich Vim eigentlich auch immer recht gut.
Ja, da hast du die C-Tags oder so?
Ja, genau.
Kann Emacs auch.
Ja. Aber dann auch nur mit C-Tags oder C-Scope und dann nicht von Haus aus.
Ja, muss man halt sich drum kümmern erstmal, ja?
Ja, genau. Das stimmt schon. Und geht auch nicht gut. Also ich habe das jetzt probiert, auf C++ anzuschmeißen. Also da gruselt es ihm dann schon relativ schnell. Und die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend, aber... Aha. Naja.
Na, so. Für das Code-Schreiben selbst hat Emacs da schon noch ein paar tolle Hilfen. Zum Beispiel, ganz toll ist das FlyMake, das compiled im Hintergrund und zeigt einem die Warnung, dann farbig unterlegt
im Code. Cool, das ist ja praktisch. Ja. Ja, aber Emacs war das mit diesen 1000 Tastenkombinationen, die man gleichzeitig drücken muss und...
Da drückst du Ctrl-H-B und dann hast du alle Key-Bindings vor dir.
Okay. Vielleicht sollte ich mal angucken. Ich habe noch nie, also ich habe glaube ich noch nie Emacs gestartet, noch nie. Naja, also ich bin sehr zufrieden mit Vim und komme da gut klar, aber naja. Gut, und das dritte Tool, was du gesagt hast, ist Git. Da haben wir kurz schon drüber gesprochen, das ist diese Versionskontrolle.
Genau.
Vielleicht erzählst du da noch mal ein paar Worte mehr zu. Da gibt es auch einen sehr ausführlichen Chaos Radio Express.
Genau, also was bei Git halt ganz toll ist.
Erst nochmal grundsätzlich, was also nicht bei Git toll ist, sondern was leistet es grundsätzlich erstmal?
Ja, Versionskontrolle ist, ich sehe, was habe ich wann geändert und was hat wer geändert. Wo sich Git gegenüber, oder wo sich die dezentralen Systeme wie Git, Mercurial und was gab es da noch?
Bazaar.
Genau. Gegenüber den alten Systemen wie CVS und SVN hervorhebt, ist, man hat das ganze Repository vor sich. Man kann also super schnell einfach mal eine alte Revision auschecken. Und das Modell der mehreren Entwicklungslinien der Branches ist ja natürlich für Git. Und wenn da jetzt viele Leute mitmachen, dann haben die ihren eigenen Branch und kann das gut auseinanderhalten. Ich habe ein paar Mal versucht, bei Subversion irgendwie so einen Branch zu machen, den wieder zurück zu mergen, und das ist sehr unübersichtlich.
Ja, sehr unangenehme Geschichte. Das stimmt schon. Das Problem hatte ich auch schon ab und zu mal.
Ja, und dann gibt es diese tolle Plattform GitHub, wo man einfach seinen Code dann hinpusht. Und was ich das Tolle finde, ist, man hat seinen Code immer noch lokal vor sich.
Ja.
Sein Repository. Also man hat nicht das Problem wie bei anderen Webseiten, dass man jetzt seinen Content erstmal los ist, weil man ihn da eingegeben hat.
Ja.
Sondern man hat es immer lokal da.
Also jemand, der Git benutzt, hat immer alles, ne? Das genau. Ist der Punkt.
Genau.
Da gab es ja auch mal diesen Spruch irgendwie von Linus Torvalds, ich kriege nicht 100% zusammen, aber es war doch irgendwie, ich brauche kein Backup, ich stelle es einfach ins Internet und...
Ja, und Git macht das auch noch sehr leicht, indem das alles, was es da an Daten drin hat, mit den kryptografischen Hash-Verfahren SHA-1 kennzeichnet. Und dieser Kennzeichner reicht dann zu, um da die Integrität zu gewähren.
Ja. Okay. So, und das benutzt du, um deine Sachen zu veröffentlichen, und das benutzt du auch lokal, um hin und her zu verfolgen, was hast du hier gemacht. Und
genau.
Wie ausführlich sind da deine Commit-Messages? Also ein Commit ist quasi immer eine neue Änderung in das Repository, in deinen Datenbestand sozusagen einzupflegen und zu kennzeichnen. Und da kann man pro Änderung, pro Commit eine kleine Nachricht einschreiben. Wie ausführlich sind da deine Nachrichten?
Die sind immer sehr ausführlich. Also nicht ausführlich im Sinne von lang, sondern sie sind präzise.
Ja.
Und ich versuche dann, also wenn ich was geändert habe, ist es ja selten jetzt nur eine Sache, sondern mehrere Dinge.
Ja.
Weiß ich, da noch ein bisschen Dokumentation. Und da gibt das interaktive Hinzufügen, geht Add-P, wenn ich mich recht entsinne. Und da kann ich genau aussuchen, was committed werden soll.
Hm. Und dann deine Commit-Messages, das ist dann in Prosa oder schreibst du auch Programmcode oder?
Nein, das ist meistens Modulname, Doppelpunkt, Funktion hat jetzt dieses Feature.
Die und die Funktion hat die und die Feature, okay. So, wenn jetzt auf diesem GitHub, was du ja so hochlobst, wenn ich jetzt deine Patches oder deine Projekte da zu mir übernehme, das geht ja, ne?
Mhm.
Das ist ja diese Dezentralität, dass jeder das haben kann.
Also wahrscheinlich ist der erste Schritt, du checkst es aus,
ja.
Machst Änderungen und kannst dich schon mal lokal committen.
Ja.
Und wenn du das jetzt nicht irgendwie, wenn du zum Beispiel auf GitHub dich nicht registrieren möchtest,
ja.
Dann kannst du mir das auch per E-Mail schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Oder du lädst auf deinen eigenen Server und schickst mir dann einen Link.
Ja.
Du kannst natürlich auch dich bei GitHub anmelden und dann sagst du einfach, also dann klickst du bei meinem Projekt auf Fork und dann hast du das Projekt bei dir selbst und ich sehe, du hast es geforkt und sehe, was du für Commits da hingepusht hast.
Ja, das Problem, was ich mir da vorstellen kann, ist, wenn es so leicht ist, Forks zu machen und die Leute das auch machen, da hat man 1000 Forks.
Genau, das kann man los dann auch ein bisschen.
Genau, wie kann man denn, sag ich mal, da geht ja auch so ein bisschen, da geht viel Energie verloren, ne? Also, sag ich mal, dann ist die Energie nicht gebündelt, sondern dann ist die Energie, sag ich mal, sehr in die Weite gespreizt und kann das ja auch relativ schnell passieren, dass...
Naja, ich mache bei kleineren Projekten mit, also ich finde dann schon noch ältere Commits. Was sehr viel bringt, sind so Repository-Visualisierung, also... GitHub hat das schon eingebaut. Ja. Lokal benutze ich Giggle oder GitG. Beide für GNOME. Und da sieht man halt als Baumstruktur diese Verästelungen.
Ja. Gut. Wie wichtig sind Wikis?
Für große Projekte sehr relevant.
Was trägt man da alles ein?
Ja, mich interessiert vor allem Entwicklerdokumentation. Also was jetzt nicht in den Source gehört, sondern allgemeine Dinge.
Mhm. Das heißt eher, wie macht man was anstatt...
Beziehungsweise, was auch für Entwicklerdokumentation sehr sinnvoll ist, Links zum Source. Also, wo finde ich was?
Wie Links zum Source? Jetzt Zeile, die und die Datei, Zeile 12 oder...
Beispiel, ich habe bei CollectD, das ist so ein kleiner Daemon, der Nestdaten einsammelt, habe ich gesucht, wie ich das Protokoll nachimplementiere, habe da eine ganze Weile gesucht, habe ich die Seite angefangen oder...
Auch wieder bei Google gesucht oder...
Nein, die hatten schon ein Wiki und die haben natürlich auch ihren Source, also die Homepage ist ganz schön, collectd.org. Ja, und dann habe ich einfach eine Wiki-Seite angefangen, habe die 3-4 Implementationen aufgelistet, die es schon gab, und habe dann einen Link gemacht zum Source, wo das Protokollformat richtig schön in ASCII-Art ausgelegt war.
Mhm. Okay. Aber also du sagst, ein Wiki lohnt sich erst ab bei einer bestimmten Größe.
Ja.
Hast du ein eigenes Wiki, wo du selber, sag ich mal, ein bisschen deine Gedanken notierst oder...
Ich habe das mal mit diesem ZIM-Tool versucht.
Mhm.
Mittlerweile habe ich aber nur noch eine To-Do-Liste.
Mhm. Wenn du jetzt bei 1000 Projekten irgendwie mal hier reinguckst oder mal da was mitmachst, es ist ja oft so, okay, du möchtest Programm A kompilieren, dafür brauchst du noch Library C, die wiederum dependent on Library B und V und...
Das Übliche, also ich habe den Eindruck, in der Open-Source-Welt ist das Wiederverwenden echt gut durchgesetzt.
Ja, aber das ist ja zum Teil auch ganz schön nervig, wenn ich, also ich möchte eigentlich nur EasyTech kompilieren oder patchen.
Und dann
oder
hast du die falsche Version von Library B.
Und dann hast du die falsche Version, dann musst du erstmal 1000 Jahre, das dauert dann so lange, das ist schon ein bisschen nervig, ne?
Ja, dafür hat man eine Distribution, die einem das abnimmt. Ja. Also, ich käme ohne Distribution echt gar nicht zurecht.
Ja.
Ich benutze schon ganz lange Gentoo und da hat man das auch, dass immer alles neu compiled wird und dann hat man den Source da liegen und kann da selbst nach ganz gut eingreifen. Und seit anderthalb Jahren benutze ich auch Debian und da hat man es auch sehr schön, dass man immer die Entwicklungspakete noch separat hat.
Ja, also das heißt, wenn
und dass
wenn,
eben die Versionen alle übereinstimmen.
Ja. Und wenn du jetzt aber irgendwie, also das heißt, du nimmst die Versionen, die Entwicklungsversionen von Debian denn? Oder von Gentoo? Die sind ja zum Teil dann ziemlich alt, ne?
Nein, auf den Rechnern, die ich auf denen ich entwickle, die fahren immer oder ja, nahezu hottest new shit. Und es geht auch relativ wenig zu Bruch.
Aha. Okay. Wie kriegst du da den hottesten Shit also dauernd am Laufen? Das ist ja, da bist du ja quasi, also,
ja, sag ich muss mal, mich dann auch so.
Hast du noch ein Privatleben neben Software-Maintenance und Programmierung?
Ja, natürlich.
Ja. Wie hältst du da denn irgendwie immer Schritt?
Ja, 1-2 Stunden pro Woche ist Update-Zeit.
Okay. Und jetzt hast du jetzt für Version 1, sagen wir mal, vom Memcache, die Version 1.3 hast du deinen Patch geschrieben, jetzt kommt 1.4 raus, jetzt funktioniert dein Patch dann nicht mehr, wenn der nicht irgendwie.
Nee, das Ding ist, das funktioniert erst ab 1.3.
Ja.
Und das Protokoll ist ja festgeschrieben.
Ja, okay. Aber die Geschichte ist, wenn dein Patch nicht so offiziell zurück ins Projekt fließt, sondern du bietest den separat an, ja. Und das Projekt geht weiter, dann musst du ja quasi auch ständig Hand am Patch halten, irgendwie.
Das ist schon nervig.
Das ist nervig, ne? Gibt es da irgendwelche Methoden, wie man das irgendwie effizient gestalten kann oder wie man das am besten nicht machen muss? Oder?
Also rein vom Code kann Git einen da sehr unterstützen, da gibt es Rebase. Ansonsten, wenn es da wirklich große Umstellungen gab im Code, dann muss man das oft zum großen Teil neu schreiben, das ist schon ärgerlich, ja.
Also ist viel verbrannte Arbeitszeit dann auch. Ne?
Ja.
So, wenn du jetzt so, also wirst du kommerzielle Software einsetzen oder wirst du da, dich da, in welchem Grad wirst du dich dagegen wehren?
In einem sehr hohen Grad. Also ich will eigentlich immer reingucken können.
Ja, reingucken können. Machst du da? Okay, hast du schon mal in Firefox reingeguckt?
In Firefox nicht, aber zum Beispiel schon in Psy.
Ja. Und
oder in den Kernel.
In den Kernel
ist ja am interessantesten überhaupt.
Ja?
Ja, klar. Also das ist halt das Grundbestandteil des Betriebssystems.
Ja. In den Linux-Kernel habe ich schon auch ein bisschen reingeguckt, aber ich habe eher BSD-Kernel reingeguckt. Und natürlich die guten...
XNU.
LL4.
Ach ja.
liest
sich der gut? Hast du da was draus gelernt?
Ich würde sagen, ich habe sehr viel draus gelernt, weil er sich nicht gut liest.
Oh.
Also da musste ich dann relativ genau hingucken. Also es gibt da
aber es
verschiedene doch Implementierungen, sage ich mal so. Und ich hatte halt eine spezielle, wo der Programmierer besonders cool drauf ist. So, also besonders abgedreht ist sozusagen, ja, sehr, sehr hohe Qualität. Naja, wie soll man das sagen?
Das klingt jetzt euphemistisch. Es ist denn kein offenes Forschungsprojekt?
Da gibt es auch L4, gibt es Spezifikationen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Implementierungen und da gibt es auch viele offene Implementierungen. Ja, ja, so ist das schon. Ne? Und da wird auch viel drin rumgemanscht. So. Also ich habe das halt im Rahmen auch so eines Praktikums gemacht. Und wenn wir von unserem Betreuer.
Kann ich deinen Code irgendwo auschecken?
Nee. Das ist, den gibt's nicht. Ne, denn das wäre ja quasi das Lösungsverraten für diejenigen, die das Praktikum nach mir machen
müssen. Ah, okay.
Das ist ja nicht gewollt und nicht gewünscht.
Okay, das verstehe ich.
Ne? Und
aber jetzt, wenn da allgemein was entwickelt wird, was ich im Rahmen von einer Diplomarbeit oder so, hast du da mitbekommen, dass da vielleicht von außen auch mal Patches kommen?
Die Community hier in Dresden für das L4-Projekt, so die, wie ich das mitbekommen habe, ich bin ja jetzt so tief da auch nicht im Lehrstuhl involviert, wird wohl relativ viel Open Source gemacht. Was hier insgesamt an der Uni wird relativ viel Open Source gemacht, so, weil was ich mitkriege, auch die E-Techniker, im Gegensatz zu Hongkong, da wo quasi gar nichts an der Uni, da wurde gar nichts Open Source gemacht. Na und die Community hier, die kriegt das, die L4-Community hier, die kriegt das irgendwie nicht so richtig hin. Also das Projekt wird hier nicht so gut unterstützt und das wird auch nicht, glaube ich, so gut aus der Community, wie sagt man da, ja, und auch unterstützt oder angenommen, sage ich mal. Ich glaube, es gibt da Konkurrenzuniversitäten oder andere Universitäten, die auch L4-Implementierungen haben, die wesentlich besser damit klarkommen, also die da auch ein kommerzielles Produkt ausgemacht haben und Support dafür leisten können und so. Und meine...
Vielleicht haben die eine übersichtlichere Homepage.
Ja, genau. Ich glaube, das ist nämlich mal die Sache. Also das Marketing ist ein wichtiger Punkt. Da wollte ich auch gleich noch ein paar Sachen von dir wissen, um sein Projekt gut loszuwerden. Und einerseits Marketing, dass du ein bisschen weißt, wo du ein bisschen Dampf machen musst, damit die Leute gucken. Und andererseits ist es aber auch total wichtig, dass du deine Sachen vernünftig dokumentiert hast. Also wenn die Programmierer irgendwie gucken können, irgendwie, ja, hier, ich kann mein System live online migrieren von einem Computer auf einen anderen.
Aber keiner weiß, wie es geht.
Keiner, naja, oder nur der Lehrstuhl, hier, guck mal, auch cool, und dann geht's in eine Schublade. Das muss man halt, da muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen verkaufen und die Sache ein bisschen besser dokumentieren, so, oder?
Genau, das mit der Schublade, das ist immer sehr schade.
Und ich glaube, da hapert schon dran. Und deswegen denke ich persönlich, das Dokumentieren, ich habe da auch in letzter Zeit ein bisschen mehr mich reingelesen, wie macht man sowas, seine Projekte gut und erfolgreich und so. Und da gab es auch viele andere, die gesagt haben, diese Dokumentation. Und ich denke, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das fehlt mir leider oft, dass man auch Zeit dafür eingeräumt bekommt, wenn man irgendwas programmiert, dass es da eine Dokumentation gibt. Vor allen Dingen, ja genau, weil es einfach den anderen wesentlich erleichtert, sich da in eine Sache einzufinden.
Ja, mir ist das auch wichtig.
Dir ist das auch wichtig, ja. Also vorhin im Vorgespräch hattest du aber ja gesagt, Dokumentation ist, also ich habe jetzt mal knallhart behauptet, Dokumentation ist 80%, vielleicht nicht 80, aber ich würde sagen, ist mehr als die Hälfte eines Erfolges so. Da wirst du nicht...
das ist halt der erste, es ist der erste Eindruck, von daher ist es schon wichtig. Also jetzt, wo ich nochmal drüber überlegt habe, ja, es ist wichtig und eigentlich tue ich das auch.
Ja, in welcher Form dokumentierst du? Machst du denn...
Also ich habe angefangen, immer so eine kleine Homepage zu machen, also ein kleines nettes Stylesheet und eine HTML-Datei. Mhm. Und dahin, was ist das eigentlich, wo bekomme ich mehr Informationen, wo kann ich es auschecken? Und was ich für sehr wichtig finde, ist bei einem grafischen Programm entweder Screenshots,
ja.
Bei so einer Library, wie benutzt man das?
Ja.
Einfach kurz ein paar Codezeilen, wie benutze ich das?
Ja. Schreibst du Kommentare in deinen Code rein?
Wenn was sehr fishy ist, schon. Ansonsten soll der Code selbsterklärend sein.
Okay, also da bist du eher derjenige, der sagt, lieber saubereren Code schreiben.
Genau.
Ja.
Genau.
Okay.
Mein Code ist nicht immer super sauber, aber ich verzichte auf einbuchstabige Variablen.
Ja, okay, ne, das ist zum Teil unangenehm. Aber es gibt auch Leute, die schön den Code schreiben und auch ein buchstabige Variable nehmen. Ne?
Da muss ich dann immer gucken, was die Variablen bedeuten.
Ja. Nimmst du sonst Abkürzungen für Variablen?
Na.
Also zum Beispiel, wenn du Konvertierung oder so, machst du da Conf draus oder?
Ja.
Das machst du.
Oder ich schreibe ein To rein. Also.
Mit zwei?
Von A to B.
Ja.
Nee, ich schreibe das meistens aus.
Okay. Mhm. Und machst du Camel Case oder?
Ich mag eher den Ruby-Stil, da schreibt man alles klein, aber trennt die Worte mit Underscore. Ja. Mhm.
Genau, jetzt sind wir nochmal bei dem Programmierstil wieder angelangt.
Schön. Wollen wir nochmal zurück zur Dokumentation?
Ja, können wir auch.
Mittlerweile baue ich da nicht mehr so eigene Homepages dafür, sondern ich schreibe einfach eine README und die wird dann auf GitHub schön dargestellt. Die haben nämlich so Markdown-Syntax wie in einem Wiki.
Mhm.
Ja, und das hilft den Leuten auch schon ganz viel, weil wenn man aufs Projekt geht, dann sieht man die README zuerst.
Mhm.
Ja.
Kennst du sowas wie Doxygen?
Ja, halte ich jetzt... also ich benutze das auch ganz oft, aber halte ich jetzt auch nicht so viel davon, weil man kann ja auch immer an den Source gucken und da hat man die Kommentare auch.
Ja.
Und sieht gleich, was da wirklich dahinter steckt.
Okay.
Aber benutzen tue ich es schon auch.
Ja.
Zum Beispiel, wenn es jetzt um irgendwelche komplexen Bibliotheken geht.
Und UML, wie sagt ihr sowas zu? Oder sagt, also UML wird ja oft immer, das ist ja diese Unified Markup Modeling, ich weiß es nicht mehr.
Ja, schicke Diagramme.
Es sind Diagramme.
Komplexe Diagramme.
Hauptsächlich Diagramme, genau, die, sag ich mal, so ein bisschen das Zusammenspiel von Software illustrieren sollen und so. Und ich muss persönlich sagen, ich finde die toll. Also
ja?
Also die helfen mir schon, um Zusammenhänge auch zu erklären.
Mir helfen die echt selten.
Dir helfen sie selten. Und das, ich glaube, es geht vielen Leuten so, weil ich in the wild, sagt man ja, in der wilden Natur, im Internet wenig UML sehe, ne? Und
das, ja, kann man sagen, ist das eher... Erstaunt mich auch, weil so in der Lehre ist UML ja echt populär.
Ne? Kann man aber vielleicht sagen, das hat eher auch was mit der Programmiersprache zu tun, mit Java, mit Java oder weil, also, das ist ja, UML bringt man ja schon eher mit Java in Verbindung, oder ist es eher Kommerz?
Ja, eher mit Objektorientierung.
Ja, oder Objektorientierung. Oder ist es eher eine Kommerzgeschichte, dass eher das Microsoft Business, irgendwas, Enterprise Version, die machen dann UML und...
Vielleicht sind mir die auch nicht so bekannt, weil ich nicht danach suche, aber ich habe da wirklich keine Ahnung davon. Ich glaube eher, man sollte halt so ein paar Grundprinzipien beim Code innehalten. Zum Beispiel die Schnittstellen zwischen Modulen möglichst gering machen, so dass man, ja, wie heißt das gleich?
Information Hiding.
Genau, Information Hiding. Dass man halt möglichst wenig Abhängigkeiten untereinander hat und dann, wenn man was umstellen will oder was wiederverwenden will, da nicht ganz so sehr aufpassen muss. Und dann müssen die einzelnen Teile natürlich immer noch für sich irgendwie nutzbar sein.
Ja.
Und ich glaube, das macht dann auch ein gutes Interface aus. Ja, das geht schon Richtung API-Design. Ich glaube, das ist am wichtigsten.
Das ist am wichtigsten.
Mhm. Also meiner Meinung nach, ich will natürlich überhaupt nicht UML schlecht machen, weil es hat ja schon einen Sinn.
Ja. Naja, also gegen eine gute API habe ich natürlich auch nichts. Kennst du da irgendwelche guten Quellen, wie man das beschreiben oder wo man, sag ich mal, auch ein paar gute Ansätze bekommt?
Das ist wie bei den Internetstandards, gerade so viel wie nötig.
Ja.
Okay. Also immer, oder ist ja allgemein bei Software so, man soll so viel entfernen, dass es wirklich übersichtlich und minimal wird und kein Bloat hat.
Ja, na, da gibt es ja diesen Spruch, in doubt, leave it out.
So ungefähr.
Genau, wenn Zweifel besteht, weglassen.
So komplex wie nötig.
Ja, ja, aber was ich eher meinte, gibt es da irgendwelche Bücher, die du da empfehlen kannst? Oder ist es hauptsächlich Erfahrung, die du jetzt
gesammelt hast? Ja, bei mir ist es eher Erfahrung. Mhm. Ich lese aber gerade dieses Coders at Work von Peter Seibel.
Mhm.
Da wird echt viel darüber gesprochen. Vor allem auch, wie fange ich an, Programme zu lesen.
Mhm.
Also kann ich empfehlen, das Buch ist aber eher Unterhaltung.
Und liest du neben dem Programmieren und so, liest du viele Papierbücher noch zusätzlich? Irgendwie auch wenn du neue Programmiersprachen lernst oder so?
Ich lese viel mehr am Bildschirm.
Ja.
Auch Bücher.
Okay, das sind dann auch irgendwelche PDF-
Ja, die klar.
Du dir über irgendwelche Wege besorgt hast.
Ja, klar.
Okay. Aber das sind dann aber schon, sag ich mal, professionelle Bücher schon, also irgendwie, die von irgendeinem Verlag dann auch rausgegeben worden sind. Oder ist das denn oft irgendwie so ein Artikel, ein, zwei Seiten?
Es gibt
oder?
Ein paar schöne Wikibooks.
Mhm.
Also von Wikipedia gibt es ja so Schwesterprojekte wie das Wiktionary. Und da gibt es auch Wikibooks und da werden freie Bücher geschrieben.
Mhm.
Und auf der deutschen Wikipedia gibt es auch das Jabber-Kompendium. Haben wir das in der ersten Sendung angesprochen?
Nee, ich glaube nicht.
Das gibt auch einen schönen Überblick.
Und hast du da auch contributed?
Na, das hat so ein, so ein XMP PVR Tutorial drin.
Ja. Und das hast du gemacht,
ja,
oder?
Ja.
Achso. Genau, das ist nämlich auch noch ein Punkt, wo wir da angekommen sind. Das sind andere Wege, wie man, sag ich mal, zu diesem Open Source Gedanken beitragen kann. Da wollte ich auch noch mehr von dir wissen. Du machst hauptsächlich, wenn du was machst, Programmierarbeit, die du da leistest, oder Bugfixing. So Wikipedia und Wikibooks, das ist natürlich auch noch eine Geschichte. Dokumentation ist auch noch eine Geschichte. Fällt dir vielleicht noch was ein, was man da machen könnte?
Na, so eine Dokumentation ist dann sehr auf Metaebene. Also wie gehe ich da generell ran an sowas?
Mhm.
Was ich für echt wichtig halte, ist Verknüpfen von Dingen. Also, dass man wirklich sucht, was man findet, was man sucht.
Mhm.
Und auch Leute auf Dinge hinweist, die sie interessieren könnte. Zum Beispiel, da gibt es nur eine Community um eine Datenbank und ich schreibe da jetzt nicht irgendwie eine Datenbank mit, sondern benutze die aber vielleicht auf eine Art, wie sie noch keiner vorher benutzt hat.
Mhm.
Und dann sehen die Leute schon mal, wie wird eigentlich diese Sache benutzt und könnten wir das vielleicht irgendwie noch einfacher oder schneller machen.
Mhm.
Sowas ist, glaube ich, sehr wichtig.
Mhm. Was mir gerade so einfällt, als du eben gesagt hast, dieses Verknüpfen oder so, und da ist mir ein Gedanke hochgekommen, den ich früher hatte, der jetzt aber ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber ich glaube, es gibt vielen Leuten so, dass die auch erstmal sagen, so, okay, ich profitiere davon, aber wieso sollte ich denn anderen Leuten meine Erkenntnis mitteilen? Das könnte mich ja im Vergleich zu anderen einfach auch in einen gewissen Nachteil sagen bringen. Also das verstehst du, was ich meine so? Oder?
Na, also man sollte natürlich nicht irgendwie seine Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen. Hm. Das ist ja völlig logisch. Aber wenn man das jetzt nicht für Profit tut, dann wäre man echt Arschloch, das nicht zu veröffentlichen, weil man profitiert ja schon von dieser schieren, gigantischen Menge an existierenden Open-Source-Projekten.
Ja, mir ist persönlich auch aufgefallen, wenn man was weiß und irgendwie verteilen kann, wenn man was weiß und das irgendwie, oder auch irgendwelche Leute kennt und die miteinander verknüpfen kann oder so, das ist auf jeden Fall auch mal, da profitiert man letzten Endes auch am meisten selber von, ne?
Also diese soziale Komponente von Helfen im Internet reizt mich noch viel mehr als irgendwelche sozialen Netzwerke.
Ja, aber das muss man ja auch erstmal, glaube ich, eine Weile arbeiten und auch erleben, um das zu verstehen. So, ne? Naja. Astro, auf der Zielgeraden wollte ich vielleicht noch so ein paar Punkte ansprechen. Da haben wir zum Teil auch schon drüber gesprochen, aber ich hatte es mir jetzt nochmal im Speziellen aufgeschrieben. Code-Style, ja? Also du hast gesagt, Camel-Case magst du nicht, benutzt lieber so Ruby-Style und so.
Ja, aber wenn man irgendwo mitmacht, muss man sich immer anpassen.
Da ist schon, diese Anpassung ist wichtig. Und
definitiv.
Wie schnell geht das? Wie leicht geht das? Irgendwie guckst du dir da eher, also hast du da so viel Erfahrung oder guckst du dir, wie wird das da in dem Code gemacht?
Na, Erfahrung bringt da nicht wirklich was, weil es ja überall anders.
Mhm.
So Coding-Style-Dokumente sind vielleicht hilfreich, sind aber auch echt aufwendig zu lesen.
Mhm.
Von daher einfach gucken, wie es an dem Rest, im Rest des Codes gemacht wird.
Ja. Eine andere Sache ist, wie wichtig sind dir Credits? Na, also sozusagen der Ruhm und Ehre und dass dein Name irgendwo ranprangert irgendwie.
Na, ich versuche ja schon so Identity Management zu betreiben, von daher committe ich das meiste immer nur als Astro.
Ja.
Ist dann aber schön, wenn man irgendwo sieht, hier, da hat Astro mitgeholfen.
Ja. Und wie ist das, wenn du für irgendeine Firma arbeitest und
Ja, da habe ich das Glück, dass ich bei meiner aktuellen Firma sogar selbst Blog-Einträge schreiben darf. Und da steht ein Astro drüber.
Ja. Und wenn du arbeitest, aber ich meine, wenn deine Arbeitskraft irgendwie dafür verschwendet wird, Code zu programmieren, zu erstellen, der nicht in die Community zurückgeht. Wie siehst du das? Bist du da bereit, solche Arbeit zu leisten? Oder wirst du sagen, okay, das ist grundsätzlich gar nicht verwerflich? Oder wie ist das?
Na, wie ich schon gesagt habe, man soll natürlich nicht seine Geschäftsgeheimnisse offenbaren.
Ja, aber es gibt ja...
Ich werde dafür bezahlt und code ich natürlich genauso.
Okay, also du mal, also professionell hast du quasi auch Code, den du produzierst, den ja auch nicht, den ihr zurückhaltet. Und das, da genau. Machst du auch mit gutem Gewissen.
Ja.
Glaubst du, oder inwiefern wird denn mit Open Source sonst Geld verdient, okay?
Ich glaube, ganz wichtig ist Support. Also man hat zum Beispiel so, MySQL ist ein gutes Beispiel, wurde ja von Oracle aufgekauft, gab es aber schon länger als eigenständige Firma. Mhm. Die Datenbank selbst ist halt kostenlos und die Firma macht Support, MySQL AB. Weil jeder, der irgendwie damit wachsen will, wird auf Probleme stoßen. Das ist bei MySQL nun mal inhärent. Die haben aber auch noch Zusatzfeatures und da finde ich es schade, dass die nicht offen sind. Ich glaube, die haben Master-to-Master-Replikation. Mhm. Das ist schade, dass das nicht...
Also die Methode ist Support. Hat sich das auch schon bei kleineren Projekten irgendwie herauskristallisiert? Ich meine, wenn ich jetzt meinen Memcache...
Also bei mir nicht. Nee, für Support bekomme ich da kein Geld.
Ja. Bist du denn bereit, für deine Sachen Support zu leisten, ohne Geld dafür zu bekommen?
Wenn es für ein Open-Source-Projekt ist, immer.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt aus der Community zu dir komme und sage, ja, achso, ich benutze diese Library und ich kriege das und das nicht hin,
genau.
Dann machst du da auch kostenfrei Support oder sagst du, nee, komm jetzt hier.
Was soll ich von Leuten, die das freiwillig machen, Geld verlangen, wenn es jetzt eine Firma
ist? Nee, aber auch, ich meine auch in eine, also sag ich mal, also Kunden im Sinne von Benutzern, die dann sagen irgendwie,
ja, wenn die das kommerziell einsetzen wollen, dann wäre es natürlich schon cool, wenn die mir da ein bisschen was dafür geben.
Ja. Dann ist ja auch immer eine ganz knallharte Diskussion um diese Lizenzen. Es gibt ja verschiedene Open-Source-Lizenzen. Mhm. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, was es für verschiedene Lizenzen gibt, welche du besonders interessant findest?
Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber man kann ja da unterscheiden zwischen so MIT-BSD, was so ganz frei ist, was so die Haftung des Programmierers ausschließt. Das ist ja auch eine wichtige Sache, dass man nicht verklagt wird.
Ja.
Und das Copyright beibehält, also dass niemand anders behaupten kann, ich habe das gemacht. Aber ich glaube, das ist ja in Deutschland mit dem Urheberrecht sowieso schon gegeben. Na, und dann gibt es die GPL. Und ich mag die GPL eher, weil sie eben diese virale Komponente hat. Also wenn ich Open-Source-Software, die unter GPL lizenziert ist, irgendwo anders benutze, einbinde, dann muss die Software auch GPL sein.
Mhm. Genau.
Da ist dann bestimmt, dass jeder, der die ausliefert, muss dann den Source bereitstellen.
Nicht nur den Source, sondern auch das Environment, um den Source zu kompilieren. Ne?
Ja, in Zeit des Internet mit den vielen Diensten hat es natürlich nicht so viel Sinn, weil da liefert man ja nichts mehr aus. Und da gibt es dann die AGPL, die Affero General Public License. Und die sagt, wenn ich das als Dienst anbiete, muss ich auch den Source bereitstellen. Das reizt mich natürlich auch sehr.
Ja.
Allerdings trifft das die Dienstanbieter ganz schön hart, finde ich.
Ja.
Also muss man dann abwägen.
Okay, dann gibt es noch irgendwelche, also das ist einmal GPL, hast du gesagt. Da gibt es ja da auch diese Riesendiskussionen, GPL 2 und GPL 3. Kannst du dazu was zu sagen?
Da weiß ich zu wenig drüber.
Zu wenig, ne? Aber da gibt es ja viele Leute, die sagen irgendwie, okay, ich grade nicht ab, also ich bleibe speziell jetzt bei dieser älteren Version 2, weil die Version
Also 3, was mir bei der 3 so aufgefallen ist, dass man halt zum Beispiel keine Geräte, das ist die TiVo-Klausel, dass man keine Geräte rausbringen darf, die auf freier Software basieren, wo man aber selbst nichts ändern darf.
Mhm.
Das gefällt mir gut, dass sowas mit der GPL-V3 verboten ist.
Mhm. Dann gibt es ja, also du hast gesagt, diese beiden großen Gruppen, BSD und GPL, dann gibt es noch irgendwie CCL, Apache License, irgendwie 1000 verschiedene Varianten.
Ja, die sind aber alle miteinander verwandt, ich weiß nicht genau, was sie im Detail unterscheidet.
Auch aus dem Open-Source-Bereich, eher weniger in der Programmierung, gibt es die Creative Commons Lizenzen.
Mhm. Für Medien?
Für Medien. Warum kann man da keine GPL benutzen?
Da habe ich ein konkretes Beispiel. Mein Bruder macht beim Open Arena Projekt mit.
Mhm.
Das ist Quake 3. Quake 3 ist ja Open Source.
Ja.
Aber natürlich nur das Programm selbst, nicht die ganzen
Maps und.
Genau, die Künstlerdateien. Mhm. Open Arena will leider GPL sein. kann deshalb keine Creative Commons Inhalte aufnehmen. Und das bedeutet, dass wirklich zu jeder Textur müssen die einzelnen Photoshop-Layer und die Originalfotografie und so weiter dabei sein, weil Source muss dabei sein. Mhm. Das ist extrem nervig.
Ja. Okay, und die GPL, die Creative Commons-Lizenzen, die sind da relativ locker, was das angeht. Ich geb dir jetzt mal was,
genau.
Du kannst damit machen, was du willst.
Und du kannst es auch noch so modular zusammenstecken. Also du willst zum Beispiel keine kommerzielle Nutzung, du willst Share-alike oder du willst es eben nicht.
Ja, ja.
Ist natürlich diskutabel, wie viel Sinn das macht, die Quelldateien bei Medien mit hinzuzulegen. Aber bei weitem nicht so viel Sinn wie bei Programmen.
Ja. Gut, das war die Lizenzfrage. Über das Geld haben wir schon geredet. Genau, vorletzte Frage, die ich mir notiert habe. Patente. Das ist in Deutschland oder Europa jetzt so dringend noch nicht. Da wird auch viel drüber diskutiert und so. Mhm. In anderen Ländern schon. Wie beachtest du das? Wie denkst du darüber?
Finde ich total doof. Also
vielleicht erklären wir nochmal hier diese Softwarepatente, was das ist. Ja, das ist quasi
Patent auf
Ideen. Ist ja ein Schutz, den man beanspruchen kann, wenn man eine erfinderische Leistung getätigt hat, die es vorher noch nicht gegeben hat.
Mhm.
Und man veröffentlicht diese Idee dann. Also es gibt zwei Methoden, wie man sein geistiges Eigentum in Anführungszeichen schützen kann. Das ist einmal das Betriebsgeheimnis, indem du quasi dein geistiges Eigentum nicht verrätst. So macht Coca-Cola das.
Mhm.
Und dann gibt es das Patent. Wenn du deine Erfindung gemacht hast, dann musst du die Erfindung und das Wie und Warum und Was musst du offenlegen. Kriegst dafür aber ein Schutzrecht eingeräumt, was entweder national oder international ist.
Wie lange gilt das?
Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Geld du da bezahlst.
Aha.
Und in welchem Rechtsraum du dich da befindest. Aber ich glaube, irgendwas von 20 Jahren oder so habe ich mal jetzt im Hinterkopf. So als Richtwert. Und das ist sozusagen, was dir den rechtlichen einen Schutz bietet, um Vorsprung mit deiner Erfindung zu machen. So, ne? Das ist im vielen technischen und Pharma-Bereich und so ist das üblich. Das wird damit gerechtfertigt, dass die sagen, okay, wir haben ja hohe Entwicklungskosten, 20.000 Millionen, Fantastillionen Euro für die Entwicklung des Medikaments. Deswegen wollen wir auch erstmal ein paar Jahre das exklusiv produzieren dürfen, bevor andere das machen dürfen, damit wir das Geld wieder drin haben. So, und in Amerika ist es so, da gibt es ja jetzt diese Softwarepatente auch. Mhm. Ne? Das heißt, auf Programmcode kann sich auch so eine Schutzgeschichte besorgt werden, so ein offizieller Schutz. Wie ist die Situation?
Naja, nicht nur Programmcode, sondern Algorithmen.
Algorithmen, ja, genau.
Ich kenne die Situation nicht, aber...
Die Situation hier kennst du nicht?
Nee, auch nicht in Amerika.
Ach so.
Mhm. Ich finde das prinzipiell doof. Also ich bin für offene Innovation und freies Wissen.
Mhm.
Und ich meine, dass man offene Forschung fördern muss.
Mhm. Ja. Ja, irgendwann funktioniert das ja auch nicht mehr mit diesen Patenten, ne? Weil das zu komplex wird, ne? Dann musst du halt erst jahrelang eine Patentrecherche betreiben und...
Genau.
Und das ist Software, die wird halt sehr...
Und niemand sonst kann auf dieselbe Idee kommen. Das ist ja voll doof, finde ich.
Und sehr schnell wird Software auch sehr komplex und nicht mehr überblickbar. Und wie will man denn quasi seinen Code mit Milliarden von anderen Codezeilen abgleichen und so. Genau, weißt du, wie das hier in Europa irgendwie weitergeht? Wie das angeplant ist?
Ich glaube, das ist auf EU-Ebene, aber... Aktuelles weiß ich da nicht.
Ja.
Hm.
Okay, aber gibt's ja momentan nicht, machst du dir auch keine Gedanken drüber.
Ich denke, da gibt es dann genug Aktivisten, die das publik machen. Wir haben da jetzt. Ah, Moment, es ist gerade irgendwie dieses ACTA-Abkommen wieder im Gespräch. Das ist so ein geheimes Anti-Piracy-Abkommen, um gegen Produktfälschung vorzugehen, aber ich denke, das spielt da auch mit in den Bereich Ideenschutz oder so rein.
Mhm.
Und das Problem ist, es ist nicht öffentlich. Also es wird jetzt irgendwo in Südkorea abgehandelt. Mhm. Und es ist aber geheim. Wegen Schutz vor Terror oder so.
Okay, naja. Okay, wissen wir beide auch nicht so viel drüber. Und dann
gehen wir da. Ja, Stichwort ACTA, A-C-T-A. Mhm.
Gut.
Googeln.
Und genau, dann als letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, hast du Leute, die guten Code schreiben, wo man viel lernen kann, wo man rausfindet, wie man es am besten macht, die du, sag ich mal, die du so ein bisschen mitverfolgst?
Also was mir in Sachen Objektorientierung gut die Augen geöffnet hat, war der XMPPVR-Code von Lukas Nussbaum. Ist halt Ruby. Ja. Ruby lässt sich allgemein schön lesen.
Ja.
Schönen sauberen C-Code hat Collect-D von Florian Fürste.
Ja.
Ja, ansonsten nach der Maxime weniger ist mehr.
Weniger ist mehr und in case of doubt, leave it out.
Ja, und was ich jetzt als ganz schlimmen Code empfunden habe, ist die Raphael JavaScript Library.
Mhm.
Die ist voll unlesbar.
Okay, das vielleicht mal als schlechtes Beispiel. Ja. Gut, na dann habe ich mal weite Punkte nicht aufgeschrieben. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, wenn euch kleine Sachen stören, tragt was bei. Ihr benutzt das ja auch.
Na.
Ich glaube, also ich meine sogar die Windows-Benutzer, die vielleicht ein ganz kleines bisschen coden können, die benutzen ja auch Firefox und Pidgin.
Ja.
Muss ja nicht immer Linux sein. Bei dir, Mac OS X, du benutzt ja bestimmt auch
LibPurple.
Ja, oder schon Fink oder Davenports.
Ja.
Mhm.
Genau, ne, was oft auch hilft, ist sind Bug-Reports. Das hilft ja, ja auch schon.
Man muss halt, wenn man selber Projekte betreut, aufpassen, dass man die Einstiegshürden nicht zu groß macht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Projekt auf GitHub habe, dann muss sich da jeder anmelden, um einen Bug aufzumachen.
Mhm.
Ist jetzt keine so große Hürde. Aber...
Naja, oder man kann dir eine E-Mail schreiben, die du dir angegeben hast.
Genau. Viele Projekte haben das aber alles auf Listen und mich jetzt erst auf so eine Liste einzuschreiben, die dann immer mitzulesen, finde ich schon anstrengend.
Mhm. Wo wir eben über Bugs gesprochen haben, es gibt ja auch genau so Bug-Tracker, richtig, ne?
Mhm.
Was ist das?
Ja, das sind halt so Datenbanken von, sagen wir mal, To-Do-Listen-Einträgen.
Mhm.
Und da kann man dann so, was ist das Problem, was ist der Workaround angeben, dann so verfolgen, wie denn der Entwicklungsstand mit dem Problem ist. Oder ist es jetzt gar kein Problem, sondern eine Verbesserung. Was ich übrigens ganz innovativ finde, was ich aber noch nicht benutzt habe, ist den Bug-Tracker ins Versionskontrollsystem zu integrieren.
Genau, gibt es das bei GitHub schon oder wie
kommt es? GitHub hat einen Bug-Tracker, leider haben die ihre Daten auf dem Servern, was echt schade ist. Gibt es aber auf jeden Fall Tools. Habe ich jetzt gerade den Namen nicht im Kopf? Moment, ich guck mal ganz kurz.
Ja. Ja. Aber wie hättest du es gerne? Das ist. Auf dem Server? Ich habe das
im Repository.
Du hättest deine Bugs gerne im Repository?
Genau.
In welcher Art und Weise?
Naja, so, dass die Maschinen lesbar
sind.
Und dann kann ich mir sämtliche Frontends davor basteln.
Ah, okay. Ja, das
ist aber cool. So, dass ich sie immer lokal da habe, mit anderen Leuten synchronisieren kann.
So, der Astro guckt jetzt hier nebenbei an dem langsamen Internet-PC, wie das Projekt heißt.
Das eine ist Bugs Everywhere und da gibt es auch noch mehr Projekte.
Mhm. Okay, also, das hat jetzt die 2 Minuten Verzögerung gelohnt. Gut, das wäre es von meiner Seite aus gewesen.
Mhm. Ich danke für das angenehme Gespräch.
Na, ich danke für das angenehme Gespräch. Ist wesentlich länger geworden, als ich mir das im Vorhinein gedacht habe. Genau.
Und ich freue mich schon auf den nächsten Pentacast ohne mich.
Ja, ich auch. Ich hoffe, das geht dann das andere Mal glatt. Das hat ja leider nicht immer geklappt.
Ich drücke die Daumen.
Ja. Gut, dann bis dann.